Einen Tag vor der Veröffentlichung dieser Folge kam heraus, dass Carlsen-Manga Asadora, das neueste Werk von Naoki Urasawa, auf Deutsch herausbringen wird. Als hätten wir es gewusst, widmen sich Dimbula, Shin, Speckolger und zu Gast Anime-Übersetzer und Freund des Hauses Ruben in der heutigen Episode einem der prägendsten Mangaka unserer Generation. Und Asadora natürlich ganz besonders. Viel Spaß! Willkommen zurück zu Shortcuts Folge 140. Wieder eine runde Nummer. Deswegen machen wir heute wieder was Besonderes. Also eigentlich nicht, aber ich lege mir das so zurecht. Wir reden heute über den größten Mangaka unserer Generation, Fragezeichen.
Aus welcher Generation kommst du denn?
Unserer. Lass mir nicht mein Kartenhaus zusammenfallen, Ruben. Okay. Dabei sind heute Shin.
Danke, dass du mich eingeladen hast, über Yuichi Takahashi zu reden.
Anmerkung der Redaktion, das ist der Mangaka von Slam Dunk Megabound.
Nein, nein, das ist der Mangaka von Captain Tsubasa. Und Captain Tsubasa, J-Kitchen, Captain Tsubasa und ja.
Hallo Sarah, du bist auch dabei.
Yeah.
Was verschlägt dich hier hin?
Ja, das weiß ich auch noch nicht so genau. Aber das werden wir heute sehen.
Ich überlege gerade, wer nicht daran schuld ist, es für dieses Thema jetzt machen. Ich glaube, es ist sogar schön.
Ja.
Dabei will er heute über den Captain Tsubasa Mangaka reden. Mal schauen, wie das klappt.
Weiß immer noch niemand, worum es geht.
Ja, stimmt. Ich habe nur gesagt, der größte Mangaka der Generation. Jetzt verstehe ich den Witz auch. Jetzt willst du etwas sagen, dass der Captain Tsubasa Mangaka wichtiger ist als Naoki Urasawa?
Nee, aber er ist größer. Also physisch größer.
2 Meter.
Okay, wow.
Nee, aber ja, Naoki Urasawa hat vielleicht ein paar mehr wichtige Serien gezeichnet.
Ich glaube, Naoki Urasawa ist auch für einen Japaner sehr, sehr groß.
Ja, sieht schon relativ groß aus.
Ja, ne? Aber vielleicht war das auch der Bart. So, und als Viertes, dabei ist auch Ruben, hallo.
Hi, ja, freut mich dabei zu sein zum ersten Mal.
Weißt du, warum du hier bist?
Was habe ich verbrochen?
Du hast mir einen Link geschickt zu der Dokumentation, wo Naoki Urasawa andere Mangaka besucht und meintest so, ey, durch den habe ich Inio Asano kennengelernt.
Genau.
Und dann dachte ich mir so, okay, wir machen einen Naoki Urasawa Podcast, also dann
Sehr gut, ich habe mal in die Doku gesehen und wir haben uns ja alle gut angelesen für den heutigen Podcast. Was kann da schon schief gehen?
Nee, also truth to be told, ich weiß auch, dass du Asadora ziemlich geil findest und darum soll es heute eigentlich so ein bisschen hinarbeitend gehen. Das ist sein neuestes Werk. Alles anders dieses Mal, vielleicht nicht. Ihr wisst es in spätestens der Stunde, da wollen wir zumindest durch sein. Mal schauen, ob das klappt. Wir könnten jetzt natürlich mit dem ersten Werk anfangen, Monster. Aber ich muss erst meine Gedanken mit euch teilen. Ich habe eine Frage in meinem Kopf, die ich nicht beantwortet kriege. Und wir sind 4, also 4 Gehirne. Und ihr müsst mir helfen. Ich habe mich gefragt, ist Urasawa was für Elitisten? Weil irgendwie höre ich immer nur so Elitisten, so über Bidibet und Pluto reden. Aber auf der anderen Seite, normalerweise diese ganzen Elitisten-Manga, ganz, ganz viele, die kommen halt nur, wenn überhaupt, beim Nischenverleige wie irgendwie Reprodukt raus oder sowas. Aber ey, Monster ist bei uns erschienen, sehr erfolgreich. 20th Century Boys muss ja auch irgendwie erfolgreich für Panini sein, sonst würde nicht 21st Century Boys rauskommen. Billy Bat ist bei uns erschienen, Pluto ist bei uns erschienen. Asadora, wo bleibt die Ankündigung? Also ich bin verwirrt. Ist er jetzt was für Elitisten?
Also ich finde ihn eigentlich von dem Stil und dem, was er macht, eigentlich relativ massenkompatibel. Ich denke nur, dass er die Schnittmenge zwischen dem, was er macht und dem, was gerade die Manga-Leser in Deutschland mögen, nicht so riesig ist. Aber ich denke mal, dass wenn zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwas von ihm real verfilmt werden würde, dass das durchaus auch Mainstream-Potenzial hätte. Also er ist jetzt nicht so der krasse Überliteratur-Dude, der überhaupt nicht zugänglich ist.
Also ich muss auch sagen, ich glaube, was ein großes Problem ist, ist halt auch die Optik. Also ich finde, seine Zeichnungen sind eigentlich näher an Comics als an Mangas. Und deswegen steht er wahrscheinlich immer so ein bisschen zwischen den Leuten, die halt generell Comics lesen und die dann auch eher so, ja, in Richtung jetzt nicht unbedingt Heldencomics lesen, sondern halt richtig so Literatur, Graphic Novels und so. Und dass eher so eine Leute dann quasi zu seinen Mangas kommen. Aber andererseits die Geschichten halt eigentlich so sind, dass sie jeder lesen kann und dass eigentlich auch irgendwie für jeden was dabei ist, weil gerade so Krimi und Thriller und so haben wir nicht so viele richtig gute im Manga-Bereich, finde ich. Gerade auch in Deutschland. Und deswegen, ja, wäre es eigentlich schön, wenn gerade durch so Carlsen-Veröffentlichungen und so, also wenn Carlsen halt Monster rausbringt oder Billy Bat oder so, wäre es halt cool, wenn dadurch mehr Leute halt auch drauf kommen würden.
Das ist voll lustig, als ich diesen Podcast recherchiert habe. Also ich habe irgendwie eingegeben, Monster-Manga-Review oder sowas oder Naoki Urasawa musste ich, glaube ich, noch dazu eingeben, weil ihr wisst, wie Keywords funktionieren. Auf jeden Fall, ich bin, glaube ich, nur bei US-Comic-Tabloid-Magazin gelandet.
Krass.
Ja.
Ach, krass, ja.
Selbst bei YouTube fangen die Videos alle so an, ja, eigentlich reden wir hier nur bei Comics, aber heute haben wir einen Manga für euch.
Ja, siehst du, genau, so einen Eindruck habe ich davon auch tatsächlich.
Okay, ich sag mal so, ja, ich habe aber auch ein paar Manga-YouTuber gesehen, die was drüber gemacht haben. Und da, ich weiß schon, was den Bruder meint. Die Manga-YouTuber, die was über die Urasawa-Manga gemacht haben, haben gesagt, ja, also meine Top-Manga aller Zeiten sind Berserk, Vagabond, Vinland Saga, Monster. Und da denkt man schon, das sind eine bestimmte Art von Menschen. So. Aber ich glaube, Urasawa schafft so einen Mittelpunkt. Ich glaube, das sind so Leute, die Cowboy Bebop und Baccano auch als Anime gut finden. Das würde ich jetzt nicht sagen, dass sie Elitisten sind. Aber das sind vielleicht die nicht so super krass auf diesen Standard-Manga-Stil stehen. Auf diesen K-On!-Stil oder auch noch nicht mal auf Naruto und sowas. Sondern auf sowas Gedämpftes, was man halt auch als Realserie umsetzen könnte.
So, und das war's mit Folge 140 des Podcasts. Wir haben die These widerlegt. Naoki Urasawa ist gar nicht so besonders und gar nicht so wichtig für die Generation. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja. Und jetzt reden wir über Monster.
Ja. Über den ersten, nicht ersten Manga, aber den ersten Manga, über den wir reden wollen, weil es ja höchstwahrscheinlich der Manga ist, der ihn jedenfalls bei uns im Westen bekannt gemacht hat und speziell in Deutschland, weil er einfach in Deutschland spielt.
Ja.
So. Der auch einfach irgendwie seinen Stil geprägt hat. Ich habe kurz versucht, irgendwie mich ein bisschen einzulesen über die vorherigen Manga. Wie hieß dieser Sportmanga?
Welcher? Sprach Happy oder Yawara?
Yawara? So hieß
genau, Yawara. Das ist der mit den Judo-Mädchen.
Ja, genau. Und da gab es doch irgendwie so eine Judo-Olympioniken oder so.
Genau.
Und die wurde dann auch einfach Yawara-chan genannt.
Genau, genau. Weil das damals wirklich sehr, sehr populär in Japan war. Also in den 80er Jahren lief ja auch der Anime mit über 100 Folgen.
Was ja irgendwie auch komisch ist, weil die kompletten ersten Bände von Yawara irgendwie darum gehen, dass sie Judo ja nicht mag.
Braucht seine Zeit.
Also unterstellt man jetzt der Olympionike, dass sie Judo nicht mag? Es hat mich verwirrt, aber sehr, sehr viele Dinge verwirren mich, wie zum Beispiel Monster. Worum geht's überhaupt?
Kleine Anekdote.
Wer seid ihr eigentlich?
Er hat diesen Judo-Manga überhaupt erst geschrieben, weil sein Editor, der hatte Monster abgelehnt, weil er ihm eingeredet hat, dass das nicht erfolgreich sein würde, später übrigens auch noch. Und dann hat Urasawa zum Spaß gesagt, ja, wie wär's ein Manga über Mädchen, die Judo machen. Und das fand er
das fand Editor er dann gut.
Ja, das ist sehr schön. Ja. Ich fühle das auch ein bisschen ein Troll. Das gefällt mir. soll ich sagen, worum es um Monster geht?
Ich will vielleicht vorher nochmal sagen, also dass ich wirklich sagen muss, also dafür ist halt Urasawa halt echt gut da drin, irgendwie so 16-jährige Mädchen zu schreiben als Charaktere.
Ja.
ja, gut.
das war.
Und Hallo was hat Levi. Das mit Monstern zu tun? Nee, bei Levi sind 14-jährige, okay?
ich weiß es nicht. Also, soll ich mal ansagen, worum es meiner Meinung nach in Monster geht? Meiner Meinung nach geht es um Monster um Identität. Also, was bedeutet Identität für einen Menschen? Was bedeutet das, Identität zu verlieren? Was bedeutet Identität vielleicht irgendwie zu entwickeln? Ist auch so ein Ding, was sich durch Urasawa relativ stark durchzieht. So, aber das ist so das, was ich aus Monster mitnehme.
Sarah, du merkst, woher ich das habe, dass ich Geschichten so komisch erzählen.
Ich merke die Parallelen auf jeden Fall. Ihr fangt gerne von hinten an. Also ihr interpretiert erst und sagt dann, worum es geht.
Also, darum geht es meiner Meinung nach. Aber ich glaube, jemand anders sollte vielleicht ganz kurz beschreiben, worum es geschichtlich geht.
Also was passiert in diesem Manga? Ja.
Also, das spielt erstmal in Düsseldorf. Das ist gut, da lebe ich. Bald wieder, gerade nicht. Hab kurz einen Zwischenstopp in Stuttgart gemacht. Hallo Stuttgart, ciao Stuttgart, hallo Düsseldorf. So, deswegen kenne ich Düsseldorf aus dem Jahr 1986 natürlich nicht, weil ich nur zugezogen bin. Aber angeblich gab es da so einen brillanten Neurochirurgen, also nur in diesem Manga, der hieß Kenzo Tenma. Und das ist lustig, weil Tenma ja auch der Wissenschaftler war, der Astro Boy erfunden genau. hat.
Genau.
Und der praktiziert an der Eisler-Klinik. Und wenn du in Düsseldorf wohnst, weißt du, diese Eisler-Klinik, das müsste das Universitätsklinikum sein. Aber es sieht gar nicht aus wie das Universitätsklinikum. Aber die Straßen sehen so aus, als könnten sie in jeder deutschen Stadt halt stehen. Aber ich bilde mir halt ein, dass sie in Düsseldorf stehen, weil ich da schon mal lang gegangen bin. Ja, diese eine Straße aus Monster, das ist hundertprozentig die Schulstraße in Düsseldorf. Ich bin mir ganz sicher. Egal. Auf jeden Fall dieser Neurochirurg, der operiert dann so ein bisschen rum und dann wird er irgendwann mal so vor diese Frage gestellt. Hier ist der Bürgermeister, operiert den bitte als erstes. Hier ist ein Junge, der kam früher rein und der hat eine Kugel im Kopf. Und dann sagt er halt, scheiß drauf auf den Politiker, der Junge war als erstes da, so wird er als erstes operiert. Dadurch stirbt der Bürgermeister, das finden alle schon mal ganz schön kacke von ihm. Und der Junge stellt es dann heraus als Johann Liebert. Ja, der Johann Liebert, der als größter Bösewicht aller Zeiten des Anime überhaupt gehandelt wird.
Nein, wegen dieser blöden Ratte. Entschuldigung, mir war klar, dass das kommt. Eine hässliche Scheißratte. Für die Podcast-Hörer, viele wissen, worum es geht.
Sarah Ruben, vor euch erkläre ich mal, wir hatten mal ein Format, das hieß Anime-Files. In der ersten Folge war die Frage, wer ist der größte Anime-Bösewicht? Und Yaku hat mit der Ratte aus Shinsei Kaioli geworden.
Johann Liebert.
Johann Liebert.
Ja, alles klar. Oh, geil. Also, ich finde, deine Zusammenfassung war sehr schön. Das hast du sehr gut gemacht.
Mach das bitte nie wieder.
Lass es einfach sein. Nein, Quatsch. Hast du gut gemacht, ja.
Danke.
Tatsächlich war meine erste Verbindung mit Monster auch im Anime-Bereich. Ich habe den Anime nie gesehen, aber ich habe früher, als ich angefangen habe mit Anime gucken, habe ich ganz oft auf YouTube so Zusammenschnitte geguckt, die besten Anime, die man unbedingt gesehen haben muss, die besten Anime-Bösewichte, und es war völlig egal, welches YouTube-Video du angemacht hast, in jedem YouTube-Video kam Monster vor.
Und zu der Zeit waren halt auch noch gute Anime in diesen Top-Listen.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber ich war damals halt noch ein kleines Anime-Girl, das halt lieber Mädchen in Magical Girls hat verwandeln sehen. Und hab deswegen den Anime nie gesehen. Und dann viel später kam dann von Carlsen die Ankündigung, dass sie den Manga nochmal neu auflegen in einer Perfect Edition. Und da hat sich dann die große Olga gedacht, ja, das klingt gut. Ich liebe Thriller, ich liebe Krimi.
Und Düsseldorf.
Und Düsseldorf, wo ich noch nie war, aber okay.
Diese Podcast-Folge ist gesponsert von der Stadt Düsseldorf.
Ja, echt, man muss mal als Sponsoren reinholen hier. Ja, jedenfalls, dann habe ich den Manga angefangen und jetzt habe ich die Tage Band 5 endlich gelesen und ich will weiterlesen.
Das lohnt sich.
Ich bin jetzt bei Band 8, also von diesen Doppelbänden, das heißt, so 18 hat er in Summe. Ich bin quasi beim 16. Ich bin kurz vorm Ende und im Manga sehe ich halt das Ende noch null kommen. Das ist ein bisschen problematisch. Aber ich glaube, so sind irgendwie Oda Sawas Manga. Genau.
Ich wollte gerade nur sagen, dass es oft so ist, dass sich die Geschichte wirklich sehr langsam aufbaut und dann in 100 verschiedene Richtungen geht. Und wenn das Ende dann kommt, dann ist es plötzlich da und dann denkt man erstmal, hm. Und wenn man dann länger drüber nachdenkt, denkt man, hm.
Ja, genau so. Also, hey, immerhin mal ein Mangaka, der sich von Anfang an darüber Gedanken macht, wie seine Serie ausgehen soll.
Ja, das finde ich sowieso mega stark. Ich habe mir die Doku angeguckt, über die wir vorher schon mal gesprochen haben, wo er halt sehr viel zu seinen Werken erzählt und wo er sich selbst so ein bisschen kommentiert beim Zeichnen und so.
Ja.
Und da fand ich es mega spannend, als er auch erzählt hat, bei Billy Bat zum Beispiel, wie sie da die Story konzipiert haben, dass sie quasi alles auf eine Szene haben hinauslaufen lassen und was vorher passiert, haben sie sich daraufhin quasi ausgedacht. Ja. Und bei Monster merkt man halt auch ganz doll, finde ich, dass alles vorausgeplant ist, was passiert. Mhm. Also du hast nie das Gefühl, dass eine Figur unnötig auftritt oder dass eine Figur auftritt, weil er gedacht hat, ach, ich brauche hier noch jemanden, sondern die haben irgendwie immer eine Funktion. Und ich finde es normalerweise in Mangas extrem anstrengend, wenn ständig neue Figuren dazu kommen, weil ich kann mir auf Teufel komm raus keine Namen merken. Es geht einfach nicht.
Und dann sind die ja noch plötzlich die Hauptcharaktere.
Ja, genau. Und dann wechselt plötzlich der Hauptcharakter und so. Aber trotzdem wirft mich das irgendwie bei Urasawa überhaupt nicht aus der Bahn, sondern ich bin immer weiter dran, obwohl ich, keine Ahnung, der letzte Band, den habe ich dann vielleicht vor einem halben Jahr gelesen oder so, aber trotzdem bin ich immer wieder direkt drin.
Ich würde dir in diesem Punkt so ein bisschen widersprechen, dass quasi alles schon von vornherein irgendwie klar ist. Also ganz häufig habe ich das, deswegen sage ich auch irgendwie, ja, muss ich diese Manga jetzt eigentlich auch zu Ende lesen?
Oh Gott!
Also du siehst das ja auch in dieser Doku, dass halt diese Panels zum Beispiel gar nicht vorzeichnet. Also er betont ja auch irgendwie immer, dass der diesen Manga jetzt zeichnen muss und diese Seite jetzt zeichnen muss, weil morgen wäre schon wieder ein ganz anderer Manga. Ja. Und dass ihm ja seine Assistenten niemals stören sollen, damit er nicht vergisst, was für Gesichtsausdrücke er jetzt gerade im Kopf hat.
Ja, das ist richtig, aber ich meine das auch nicht im Sinne von,
ja, ich weiß,
dass alles auf ein Ende hinausläuft, sondern jede Szene hat ein Ziel. Also es gibt nicht irgendwie Szenen, wo du so denkst, das musste er jetzt zeichnen, damit das Kapitel länger ist oder so. Sondern es hat immer einen Sinn.
Es hat alles einen, ja, einen Wert zumindest. Er zeichnet, was er zeichnen will wirklich und nicht, damit der Manga länger wird.
Genau.
Und ob das letztlich der Spannung zuträglich ist oder nicht, ist eine andere Frage. Also bei Monster fand ich die Hauptstory sehr spannend. Ich fand auch die Nebengeschichten sehr gut, aber ich fand es nicht immer gut, wie die Hauptstory von den Nebenstories unterbrochen wurde, besonders gegen Ende. Also ich drücke das gern so aus, er ist sehr gut darin, Spannung aufzubauen, aber er kann sie auch, wenn er will, sehr schnell wieder abbauen.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde das Monster schon auch meiner Meinung nach, also ich weiß gar nicht, ob was mein Lieblings-Urasawa ist. Kann ich wohl nicht sagen.
Ich auch aber, nicht, weil irgendwie sind sie sehr gleich.
Aber Monster hat halt, das hat wirklich ein bisschen ein Pacing-Problem, so im letzten Drittel. Boah, keine Ahnung, finde ich auch. Also, ich habe damit nicht so ein großes Problem, aber Menschen, die sich schnell langweilen, puh, könnten da Probleme bekommen. Auch wenn ich trotzdem sagen würde, die meisten Dinge davon sind wichtig. Und der vielleicht wichtigste, meiner Meinung nach wichtigste Charakter der Serie taucht ja irgendwie auch erst im Band 5 auf, Wolfgang Grimmer.
Ah ja, stimmt, ja.
Ja,
der war ja Psychologe?
Nein.
Nee, Arzt. Das ist der Spion,
ach,
oder?
Ach ja, der ein bisschen zu sehr im Stasi verhangene Polizeibeamte.
Und vor allem, der kam ja jetzt bei mir quasi gerade vor und genau. Das war auch wieder so ein Moment, wo ich dachte, okay, Moment, also jetzt kommt wieder ein völlig neuer Charakter dazu, der scheinbar auch noch wichtig ist und
plötzlich ist er der Hauptcharakter.
Ja, er war halt plötzlich total wichtig, aber ich war auch nicht abgeneigt oder so, sondern ich fand den von Anfang an irgendwie gut. Ich mag es auch, dass der einfach so kackfreundlich ist.
Ja, ja.
Aber ich bin halt ja auch, also ich bin ja ein Ostkind, also von daher ist mir das nicht fremd. Ja, das fand ich gut.
Ich finde halt, was ich mega spannendes Werk finde, Urasawa wirft so mega spärlich Infos zu diesem Johann, zu diesem Monster halt irgendwie aus. Weil der hat halt ganz offensichtlich einen Dachschaden und bringt Menschen um. Und alle denken, Tenma wär's. So viel muss man, glaube ich, spoilern. Das weiß man, glaube ich, auch nach den ersten Kapiteln schon.
No.
Und das Lustige bei diesen ganzen Infos ist, manche sind halt auch einfach falsch. Also manchmal werden Dinge zu Johann gesagt, die halt auch einfach gar nicht stimmen. Aber du denkst dir halt so als üblicher Manga-Leser, ja komm, wenn das so in so einer Szene halt gesagt wird, dann muss es ja wichtig sein und stimmen und so.
Das stimmt.
Und da geht's halt, wirklich irgendwie ein Band da drum. Dann stellt sich heraus, ja, okay, das war Bullshit. Dieser Band. es ist eine wichtige Erfahrung.
Ich hab eine Frage an Ruben, unseren Gast. Ja. Glaubst du, dass die Menschheit gut oder böse ist? Kann man sowas überhaupt sagen?
Kann man eigentlich nicht sagen, würde ich sagen. Weil es geht ja in dem Manga, ja, die moralische Kernfrage ist ja eigentlich, wenn man zum Beispiel die Möglichkeit hätte, einen Mörder zu retten. Ist es gut, das zu tun oder nicht? Auch wenn er vielleicht später dann weitere Untaten begeht. Und
genau, so ein bisschen, was wollte ich damit auch anspielen? Ich finde, also es ist schon sehr spannend, da einfach mal philosophischer drüber nachzudenken, wie man sich selbst verhalten soll, was, wo man glaubt, was richtig ist. Und ich glaube, im Endeffekt, das macht der Manga halt auch gut, dass er nicht so hundertprozentig eine Antwort darauf gibt. So, immer. Ey, das ist so und so sollte man sich verhalten. Weil das finde ich immer ein bisschen blöd, wenn so ein Manga dir draufpackt, okay, nur das ist das Richtige. Und
dann würde das ganze Perspektivengewechsel von Urasawa halt auch gar nicht funktionieren, weil das sind halt wirklich sehr, sehr reale Charaktere.
Genau. Ja. Ja. Und jeder Nebencharakter ist ziemlich gut beleuchtet und es gibt jetzt nicht so schwarz-weiß-gut-böse.
Genau. Ja. Also, du wünschst dir, glaube ich, als so der übliche Manga- und Anime-Gucker und Leser vielleicht manchmal, dass die Charaktere ein bisschen archetypischer wären. Aber da würde das ganze Zeugs nicht funktionieren. Ich habe doch zwei so, was weiß ich, Fun Facts, kann man das so sagen? Das eine, was ich gelesen habe, einer meiner Lieblings-Arcs in Monster ist quasi der in Frankfurt spielt, weil ich es unheimlich glaubwürdig finde, wie diese türkischen Communities in Deutschland in diesem Manga dargestellt werden von dem Japaner. Und da habe ich halt so ein bisschen gelesen irgendwie, weil ich unbedingt wissen wollte, warum schafft er das so gut? Hat er mal in Deutschland gelebt? Und er hat sich einfach so ganz viele DDR-Dokus angeguckt.
Ja, und der ist doch auch nach Deutschland geflogen.
Zur Recherche,
ja. Ich bin sicher, dass ich das mal gelesen habe. Ja, genau. Also, das werden wir auch viel sehen. Der Typ ist halt ein Recherchemonster.
Ja. Ja, wenn er nicht seinen Heimatsort wie jeder andere Manga halt auch ist. Genau.
Und all seine Mangas haben ja irgendwie so historische Settings, wo dann reale Personen und Ereignisse eine Rolle spielen. Und das wirkt alles schon sehr glaubwürdig aufgezogen, auch wenn es immer natürlich mit Mystery vermischt ist.
Ich meine, ich weiß nicht, ob heutzutage jeder Türke immer noch einen Teppich zu Hause liegen hat.
Oh, der Bula, bitte.
Du wolltest doch nicht so was Fragwürdiges raushauen.
Das musst du nehmen für Twitter.
Oh Mann, ey. Also, ich muss sagen, so wie es bei dir war, quasi mit den türkischen Communities, dass du dich da so ein bisschen dran aufgehängt hast, ist es bei mir so, ich bleibe halt immer auf den Seiten hängen, wo extrem Gesichter ganz nah mit Emotionen und so halt sind.
Das ist bei Urasawa so ziemlich jede Seite.
Ja, so ziemlich, ja. Also alle, wo nicht viel gesprochen wird, sozusagen. Ja. Also alle Seiten ohne viel Text sind dann halt Nahaufnahmen von Gesichtern. Und ich liebe das, weil ich finde, es gibt ganz viele Mangaka, die Emotionen nicht rüberbringen können. Also wirklich null. Da sieht jedes Gesicht gleich aus. Und jeder freut sich gleich. Jeder ist gleich sauer. Also die sehen alle immer gleich aus, die Charaktere, bei ihren Emotionen.
Um dich auch noch ein bisschen in die Scheiße zu reiten, nenn mal ein paar Namen.
Nee, sowas mache ich nicht. Aber ich lese ja viel Shoujo-Mangas und in dem Bereich sieht man das halt sehr oft. Und das ist bei Urasawa halt komplett anders. Also wie du vorhin schon meintest, man merkt richtig, er lebt in dieser Emotion, in diesem Moment und zeichnet die dann. Später könnte er das nicht nochmal so machen, aber er versetzt sich in diese Figur rein quasi und zeichnet dann das Gesicht dazu. Und das ist super stark. Also normalerweise blättert man ja Seiten relativ schnell um, wenn da wenig oder gar kein Text ist. Bei Urasawa ist es bei mir genau das Gegenteil. Ich bin auf den Seiten, wo wenig Text ist, länger als auf den Seiten, wo viel Text ist.
Das Problem ist, die Manga, die ich so schnell durchblätter, da sind vielleicht auch 4 Panels auf einer Seite. Wie viele sind so im Schnitt bei einer Urasawa-Seite?
9 oder so?
9.
Das ist pervers.
Viel. Aber wenn er dann mal diese Seiten mit nur einem Panel hat oder Panels über 2 Seiten, dann ist da auch mal mega viel Detail drin. Das merkt man bei seinen neuen Sachen vor allen Dingen. Die sind schon ziemlich beeindruckend dann.
Ja. Wollt ihr noch was zu Monster sagen?
Nichts, was nicht spoilert.
Wir haben Shin vorher angeordnet, er soll uns nicht das Ende spoilern, weil sind wir sauer. Ja, also ich möchte eigentlich nur sagen, dass Leute sich nicht so schnell abschrecken lassen sollen davon, dass der Zeichenstil halt so eher in Richtung Realismus geht, weil das ist eigentlich die große Stärke. Und er schafft es mit Monster halt eine wirklich richtig großartige Thriller-Story zu erzählen, die aber gleichzeitig halt jetzt auch nicht extrem krass Fahrt aufnimmt die ganze Zeit, sondern man kann schon auch durchatmen zwischendurch. Und das Ganze spielt, wie gesagt, auch noch in Deutschland. Da kann man auch noch richtig coole Kulissen sich anschauen. Also es lohnt sich schon.
Genau, und zwar wirklich in Deutschland, nicht nur, keine Ahnung, Bratwurst und Dirndl. Was
man sonst ja, genau. Dass man die Bayern-Musik im Hintergrund sich noch vorstellen kann.
Das habe ich mir übrigens auch gedacht, als ich mir überlegt hat, warum Urasawa hier so erfolgreich in Deutschland ist. Vielleicht sind es die deutschen Standorte. Vielleicht hat man deswegen auch diesen Blue Giant-Manga nach Deutschland geholt.
Möglich, ja. Also, ja. Ich sag mal so, ich lese Blue Giant auch hauptsächlich, weil er in Deutschland spielt, also Supreme, weil das wirklich geil aussieht.
Also ich glaube, ganz klar ein bisschen was da hat damit zu tun, aber gucken wir ins Internet. Amis lieben den, Franzosen ja, lieben den, Spanier lieben. Also Monster ist halt einfach etwas, was man in der Anime-Szene nicht so, oder Manga, auch nicht so häufig findet. Ja. Ein extrem stark gut geschriebenen Thriller.
Ich will jetzt auch nicht vorausgreifen, aber nehmen wir Billibet, da sieht auch jede Stadt irgendwie gleich aus, okay? Pluto, sorry.
Ja, wobei das natürlich dann in Sci-Fi-Richtung mehr geht.
Okay, ich würde sagen.
Apropos Sci-Fi.
Sci-Fi klingt gut, abgespaced. Willst du uns nochmal erklären, worum es in 20th Century Boys geht?
Bitte diesmal erst, was passiert.
Nee, ist viel spannender, wenn das als nächstes macht.
Erst okay. Die Interpretation.
Okay, nee, ich kann mal versuchen, also 20th Century Boy zusammenzufassen, ist ein bisschen schwierig. Ich kann ganz kurz persönlich so erzählen, das habe ich dem Bula vor dem Podcast erzählt, habe relativ lang keine Manga mehr gelesen, einfach weil ich ausgezogen bin und nicht mehr so viel Platz hatte und Sachen verkauft habe. Und dann ist 20th Century Boy auch in der neuen Fassung rausgekommen. Und ich wollte ihn immer mal lesen, hab's nie gemacht und dann war das Ding halt überall ausverkauft und ziemlich teuer. Ich dachte, ja komm, den fange ich jetzt mal an. Und weil der rausgekommen ist, habe ich angefangen, wieder auch andere Manga zu lesen, weil das Ding so extrem gut ist. Also 20th Century Boy geht's um so ein Wie beschreibe ich das am besten? Es geht um eine Gruppe von Kindern, die zusammen spielt und sich einen Plan ausdenkt, haha, so werden wir die Welt übernehmen und schaffen, die ganze Welt zu unterjochen. Und relativ früh, das kann man spoilern, kurz nach dem Timeskip kommt auf einmal so ein Typ an, der sich Freund nennt und so eine Sekte gründet und sehr, sehr ähnliche Dinge macht, wie die Kinder damals geplant haben. Ja.
Das war eine sehr, sehr gute Zusammenfassung.
Mit Ausnahme des Punktes, dass sie eigentlich nicht den Weltuntergang planen, sondern eigentlich planen sie, wie sie den Weltuntergang dann verhindern können.
Ah, ja, das war, ja, stimmt, ja.
Das
ja.
ist wichtig zu sagen,
glaube ich. Ja, das ist sogar relativ sehr wichtig zu sagen, ja.
Und ich mache jetzt eine Zusammenfassung, weil eigentlich geht es in 20th Century Boys um die Signifikanz von historischen Momenten aus der Gegenwart betrachtet.
Okay, ich bin weg, tschüss.
Ich dachte, es geht um Multilevel-Marketing.
Nein.
Ich dachte, es geht um Freunde.
Nee, also das, was ich mir aufgeschrieben habe, ich kann ja so einen Chin-Satz noch sagen, das versuche ich immer zu machen. Ich habe mir aufgeschrieben, auf Englisch aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht warum. Ordinary people doing extraordinary things.
Ruben, was hast du in der Geschichte gesehen?
Ja, erstmal habe ich eine Urasawa-Geschichte gesehen, die auf typische Weise sehr viel foreshadowt. Und dann hat man immer wieder Charaktere, die scheinbar alles wissen, aber wenig sagen. Aber trotzdem wird es ja gerade dadurch spannend. Und das war so mein Eindruck davon. Ich mochte es aber ziemlich gerne, allein weil man diese Dualität zwischen Kindheit und Gegenwart hatte, wo die Charaktere ja schon erwachsen sind. Und das ist, glaube ich, auch bei mehreren seiner Mangas ein Thema, aber gerade hier kommt es besonders zur Geltung, weil es ja auch nicht chronologisch erzählt wird, sondern ein Teil der Kindheit wird gezeigt, dann wird wieder die Gegenwart gezeigt und das wird auf sehr kluge Weise miteinander verwoben. Das mochte ich sehr gerne.
Gut, dass du es ansprichst. Da ist nämlich auch noch so ein philosophischer Brückenkopfstein, was auch immer, Schlag. Uns ist ja allen eigentlich klar, und das ist so ein bisschen das, was Urasawa ja auch gerne macht, dass der so ein bisschen. Der hat diese Einflüsse aus dieser Osamu Tezuka-Zeit, wo Comics halt irgendwie ja auch alle sehr platt waren und sehr parodistisch und so weiter. Und es ist allen klar, dass 12-Jährige, nee, die waren noch jünger, ne? 6-Jährige keine Verantwortung für ihre Taten übernehmen können, die sie mit 6 machen. Und auf einmal, diese Taten, die sie mit 6 machen, sind auf einmal, lösen die halt aus, dass auf der ganzen Welt Leute sterben an einem komischen Killer-Virus.
Hm.
Und dann nochmal 20 Jahre später, dass die Welt auf einmal diese, sag ich mal, Freundesgesellschaft ist, die halt irgendwie, ja, also wo alle Menschen halt irgendwie komplett durch sind und an Scheinwahrheiten glauben.
Wie politisch darf man hier werden?
Und eigentlich, haben diese 6-Jährigen dafür ja Verantwortung. Aber,
Nein, ja, aber ja, nein. Also das
nein,
ist, ja. Nein, aber ja.
Nein, Verantwortung ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema in dem Manga. Ich würde sagen, die haben da keine Verantwortung für.
Nee, natürlich ja. Nicht.
Ich habe da, wie politisch darf man hier werden in dem
Podcast? Es kommt auf die Richtung deiner Meinung
an. Okay, ich sag mal so. Also ich sag mal, eine Sache ist ja relativ klar, das kann ich sagen, was positiv ist. Also klar, der Manga macht meiner Meinung nach ein extrem starkes Statement gegenüber Diktaturen und so. Das ist jetzt nichts Besonderes. Aber ich wollte eigentlich sagen, die Freundespartei ist doch einfach, fängt ja mit F an und deswegen FDP.
Okay. Ich weiß nicht, ob ich den Manga jetzt noch normal weiterlesen kann.
Ich weiß nicht, wo ich gerade bin.
Also, nee, lass uns mal richtig reden wollen. Also, eine Sache, wenn man halt Manga 20th Century Boys hintereinander liest. Spannend, 20th Century Boys hat er 99 gestartet, Monsterverse 2001 fertig. Also, der hat die Sachen irgendwie so zeitgleich so am Ende jeweils geschrieben. Das macht er, glaube ich, fast immer.
Ja, er hat sich aber auch dadurch ins Krankenhaus geschrieben,
ja,
als er Monster 20th Century Boys zugleich gemacht hat.
Aber ja, was ich spannend finde, Monster ist ja relativ klar, du hast einen Hauptcharakter. Also es gibt schon noch so ein, zwei andere Figuren und verfolgt auch manchmal Nina eine Zeit lang, aber es ist eigentlich ein Hauptcharakter. Und 20th Century Boys hat das halt nicht so richtig. Also dieser Unterschied finde ich ganz spannend, dass er es hinbekommt, auf einer Seite einen personenzentrierten Manga zu schreiben und dann hier so einen gruppenzentrierten Manga.
Ja.
Ist der so unzentriert? Also ich weiß es nicht. Ich habe jetzt gerade nur 2 Bände gelesen. Da finde ich es eigentlich noch relativ zentriert auf Kenji.
Ja, okay. Ja, es ändert sich auf jeden Fall teilweise so ein bisschen. Und jeder der, jeder der Personen wird irgendwie noch mal relevant.
Okay.
Das ist jetzt, finde ich.
Also je nachdem, wie er es gerade halt irgendwie braucht.
Ja. Ja, genau. Und das ist, und die Charaktere, also Urasawa ist, die Zeichnungen sind großartig, die er macht, aber ich kenne selten einen Manga und Mangaka, der schafft, so glaubwürdig Charaktere zu schreiben, und zwar auch Charaktere zu schreiben, die vor Problemen stehen und die so lösen, wie ich glauben würde, okay, die Figur würde es so lösen. Also mein bestes Beispiel hierfür ist Yoshitsune, das ist dieser Kleine mit der Brille.
Der so ein bisschen goofy ist.
Ja, der so ein bisschen goofy ist, und der wird in einem späteren Teil, steht er vor, muss der was machen, was überhaupt nicht zu seinem Charakter passt. Also der muss ein bisschen anführermäßig sein.
Genau.
Ja. So, und wie das durchgezogen wird, vor welchen Problemen der steht, was seine Gedanken sind, das finde ich ist so clever geschrieben und macht so viel mit dem Charakter, der eigentlich unwichtig wirkt. Ne? Also spätestens da wusste ich, der Manga ist was Besonderes.
Ich glaube, also generell durch all seine Werke macht eigentlich Urasawa so 2 Kardinalsfehler. Also ich bin mir 100% sicher, dass sein Editor ihm auch gesagt hat, ey, mach das nicht. A, Charaktere altern lassen. Und B, halt den Hauptcharakter wechseln mitten in der Reihe. Das sind, glaube ich, 2 Sachen, die du halt einfach nicht machen darfst als Mangaka. Ja,
das stimmt.
Ja, wieso soll man die Charaktere nicht altern lassen?
Kila Kyun.
Also, ich meine, was der Bruder sagt, viele mögen das nicht. Genau, Hauptcharakterwechsel ist vielleicht noch ein bisschen krasser. Muss sagen, Hauptcharakterwechsel ist halt extrem schwer, weil du baust eine Geschichte um eine Figur meistens auf, und wenn die auf einmal weg ist, musst du trotzdem was haben, damit Leute weiterlesen. Ich kenne nicht viele, die es schaffen. Hunter ist halt so Togashi schafft es irgendwie, die Hauptcharakter zu sagen, nö, wir spielen jetzt einfach nicht mehr mit, und es ist trotzdem, geht trotzdem weiter. Und 20th Century Boy schafft es auch einfach, neue Charaktere einzuführen, und dann geht in der Geschichte auch um die Figuren, und das ist aber auch total okay. Ich habe mich nicht gelangweilt.
Ja, ich meine, das ist natürlich auch clever geschrieben, dass er quasi, also der Ausgang dieser Geschichte ist ja halt diese Kindheitsgruppe, die sich da gebildet hat, um eben diese Szenarien zu schreiben. Und es ist natürlich auch clever, dann zu sagen, das war eine Gruppe von Leuten, statt das war nur ein Charakter, weil dann kann man sich später aus dieser Gruppe halt immer mal wieder jemanden rausnehmen. Das ist natürlich auch ganz schön clever.
Ja. Ruben, ich habe mich gefragt, ob der Bula so ein bisschen was von Kami-Sama hat, hier diesem alten Opa.
Minister-Typen da? Diesen stellvertretenden Partei-Dude?
Nee, der Typ, der Penner am Anfang.
Ach so, der sag es nicht so gemein! Sag es nicht so gemein! Es ist der Allwissende, der alles weiß, der sehr besonders ist und so.
Der weiß aber auch, also es denken aber auch nur die Leute, dass er alles weiß, weil er halt nie sagt, was er weiß.
Ja, das ist der Trick, musst du dir merken.
Den habe ich perfektioniert.
Ja, also ich mag, dass die Serie, ich mag dieses Timeskip-haftige der Serie ziemlich gerne, muss ich sagen. Find viele Manga kriegen das nicht so gut hin, also ganz oft hört man ja, oh Gott, da gab es einen Timeskip, jetzt macht es keinen Spaß mehr. Aber das würde ich zu 20th Century Boys nicht sagen. Auch wenn so der Gros der Meinung ist, was ich mal gesehen habe, dass so der dritte Teil des Manga der schwächste ist, in Anführungszeichen.
Ich habe auch wirklich, also ich bin jetzt in diesem Teil, ich habe arge Probleme der Geschichte noch irgendwie so zu folgen. Was so ein bisschen für mich die Geschichte zusammengehalten hat die ganze Zeit, waren quasi immer diese 70er-Jahre-Referenzen. Ich verstehe die nicht alle, weil
du nicht in Japan aufgewachsen bist, in 70ern.
Und weil keiner von uns über 40 ist in der Runde hier.
Exakt.
Bis jetzt.
Ja gut, dann in 10 Jahren muss ich jetzt sagen, weil keiner in der Runde über 50 ist. Und das stimmt dann immer.
Ja.
So funktioniert Alter. aber trotzdem diese ganzen Referenzen an die Realität, also zum Beispiel gibt es irgendwie eine Referenz auch an irgendwie die Mondlandung oder so. Diese ganzen Referenzen halten für mich diese vielen narrativen Fäden sehr gut zusammen, weil die Geschichte, die hat auch einfach nicht Bock, sich mehr als ein Band mit derselben Sache oder mehr als zwei Bände mit derselben Sache zu beschäftigen. Also es geht halt irgendwie zwei Bände um die Identität des Freundes und dann urplötzlich, ja, jetzt lass uns doch mal wieder eine Diktatur darstellen.
Genau, also er verliert sich gerne in so Nebengeschichten, die dann doch komplexer ausgearbeitet werden, als man am Anfang denkt.
Ja.
Genau. Das ist natürlich auch ein Teil des Reizes, aber
Du denkst halt nicht, dass es auch immer drei Bände lang ist, um Kanaendo geht.
Genau.
Auch wenn ich solche Charaktere, muss ich nochmal betonen, sehr, sehr mag.
Weibliche Charaktere?
Ja.
Das fasst gut zusammen.
ja, nee, aber das stimmt schon. Also Urasawa ist ein Typ, der verliert sich sehr gerne in Nebenplots. Muss man mögen. Also ich finde, die Nebenplots sind halt größtenteils sehr spannend. Ich denke jetzt, wenn wir ein Monster beispielsweise an diesen Arzt, der auf dem Dorf lebt, so, finde ich, war extrem schön geschrieben, der Nebenplot, der jetzt nicht super relevant war für die Hauptgeschichte. Ja. Aber das, klar, das kann man ihm vielleicht ein bisschen anheften, wenn man jemand ist, der so straight Thriller sehen will. Weil man hätte die Geschichte vielleicht auch in Kürze erzählen können.
Das ist doch ganz lustig. Also ich habe vorher auch so gedacht, wahrscheinlich war das auch mein Grund, warum ich mitmachen wollte beim Podcast, weil mich das alles wieder so ein bisschen auf Gedanken bringt und so, die man so alleine nicht hat. Weil ich bin nämlich genau so ein Mensch, der bei Mangas sich immer freut, wenn es auch mal um die Nebencharaktere geht. Und bei Urasawa habe ich das Gefühl, es gibt keine Nebencharaktere. Es sind eigentlich alles Hauptcharaktere. Also er sagt so, jeder ist in seinem Leben der eigene Hauptcharakter. Und gibt halt quasi jedem irgendwie mal den Platz, so seine Geschichte zu erzählen. Und genau das mag ich halt. Aber ich kann auch total verstehen, wenn man sich da dran stößt und wenn man dann so denkt, hä, aber warum erzählt er denn jetzt über, keine Ahnung, hier, Mädchen 015?
Genau, dieses Mädchen, was halt eigentlich strohdumm ist, aber plötzlich Staatsfeind Nummer 1. Das ist einer meiner Lieblingsakt. Kanaendo, die Tochter, nee, Quatsch, doch, die Tochter vom Freund und der Schwester von Kenji, der quasi der Gruppenführer war von dieser ganzen Gruppe, die sich diesen Kack-Weltuntergangsszenario ausgedacht hat. Die war kurzzeitig in einer Schule mit dieser Kyoko Kuizumi.
Ja.
Und deswegen denkt sich die Freundschaftspartei dann so, ja, die ist gefährlich für unser Regime. Und plötzlich wird die halt in so Einrichtungen, ich glaube, irgendwie das Freundschaftsland wird das genannt.
Arbeitslager, sowas ähnliches. Ja. Also ist im Endeffekt, ja.
Sorry, Sarah, für Spoiler.
Ach nee, ist nicht schlimm, alles gut.
Aber ja, Arbeitslager.
Ja, genau. Und das ist sehr, sehr schön. Und auf einmal werden später in der Geschichte kommen Figuren wieder. Das ist auch nicht so ein großer Spoiler, aber warum rede ich über diesen Penner in Anführungszeichen, wie er genannt wurde? Der kommt dann auch nochmal wieder. So.
So wie ich. In jeder Podcast-Folge.
Ja, deswegen vergleiche euch, ihr kommt wieder.
Ja, was man halt stark merkt bei seinen Werken ist, dass keiner der Charakter irgendwie ein Plot-Device ist. Und das mag ich auch sehr gerne, weil mich regt es eigentlich immer auf, wenn in Geschichten ein Charakter nur den Zweck hat, die Handlung in eine bestimmte Richtung zu lenken, aber selbst von der Persönlichkeit eigentlich extrem platt oder zweckmäßig wirkt. Und bei ihm ist das halt umgekehrt. Da bleibt die Handlung vielleicht nicht immer auf den Bahnen, die man am Anfang annimmt, aber zumindest werden alle Charaktere mit Respekt behandelt.
Genau. Und er schafft es, das ist, glaube ich, bei Monster 20th Century Boy extrem. Man will halt wissen, was hinter dem Bösewicht, Anführungszeichen, wenn man so sehen will, steht. Ja. Also, was ist das? Warum handelt er so? Woher kommt das? Und so weiter.
Ja, und es hat halt auch viele psychologische Aspekte immer auch, ne? Also, egal auch, ob bei Monster oder bei 20th Century Boys, irgendwie denkt man immer, das muss doch ein Psycho sein, der dahinter steckt. Ich will wissen, was für ein psychologisches Problem der Typ hat.
Ja. Und der hat eins.
Spoiler.
Ich bin mir relativ sicher, dass der so Multilevel-Marketing-Firma aufmachen wollte, es nicht funktioniert hat und dann sauer auf die Menschheit baut, sowas ähnliches macht, nur jetzt als Sekte.
Ich überlege gerade was. Ich glaube, Billy Bat war das. Nee, Quatsch, das war Pluto. Wollen wir damit schon mal so die Brücke nehmen und zu Pluto weitergehen?
Können wir machen.
Apropos, wer möchte denn mal Pluto erklären, wo es da geht?
Ja, Astro Boy. Punkt.
Ja, genau. Es basiert auf einem Werk von Osamu Tezuka, also einem bestimmten Akas Astro Boy. Also der Akas ist, glaube ich, der größte oder der stärkste Roboter der Geschichte.
Ja, wieso?
Er spielt in einer Science-Fiction-Zukunft, wo es Roboter gibt, die relativ menschlich sind und relativ intelligent. Da geht's, es dreht sich um eine Gruppe von 7 Robotern, die scheinbar irgendjemand zerstören will. Also man merkt, dass die Gesellschaft so ein bisschen gespalten ist, inwiefern sie Roboter akzeptieren will.
Ja. Ich merke übrigens erst jetzt, dass das, also die Typo von dem Logo von Pluto, dass das U ja quasi Pluto ist. Aus Astro Boy.
Oh. Wow.
Ja, der Hauptcharakter ist ein Roboter, ein deutscher Roboter, ist auch in Düsseldorf mal wieder namens Gesicht. Also
Gesicht, der Name ist so. Ja, da musste ich auch sein.
Genau, und man denkt anfangs, er wäre der Hauptcharakter, aber im Endeffekt gibt es ja doch mehr als einen Hauptcharakter. Ja. Er geht dieser Sache, dieser Robotermorde auf den Grund. Und je weiter man in der Story fortschreitet, desto mehr spitzt sich die Lage zu. Aber am Ende läuft es doch auf etwas hinaus, wo man vielleicht jetzt nicht so mit rechnen würde.
Ja, also wie immer.
Sehr vage.
Ja, alles wie immer.
Und Pluto ist zufälligerweise auch quasi die römische Entsprechung von Hades, also dem Gott der Unterwelt. Und ich weiß nicht, ob Hades Hörner hat, Pluto hat Hörner. Und ist auch ein Charakter von Astro Boy, da ist ja dieser Roboter mit den Hörnern.
Genau.
Und Pluto ist ein Hund.
Ja, Pluto war mal ein Planet.
Ja, ja, aber vernünftig gesagt zu sagen, also, ich hab mir vorher, das habt ihr bestimmt auch alle gemacht, weil es so besonders ist, mal angeguckt, okay, ey, so sieht Astro Boy bei Tezuka aus, so nochmal genau die Comparison, ja, auch 1:1 von dem gleichen Arc, und so sieht Pluto aus, und das ist halt, also, auf der einen Seite hat man halt, wie man kennt Astro Boy, wie der aussieht, auf der anderen Seite Pluto, das sind halt alles, die Roboter sehen aus wie Menschen, größtenteils, und besonders so diese 7 super stärksten Roboter, die sehen halt 1:1 aus wie Menschen, und eigentlich, was laut der Geschichte, die immer hinten in den Bänden drin steht, wollte Urasawa am Anfang die Astro Boy und die ganzen Figuren eher so zeichnen wie Tezuka. Und das wollte aber der Sohn von Tezuka nicht. Weil, hey, es gibt schon genug Kopien und ich mag Urasawa so gerne, und wenn, zeichne was in deinem eigenen Stil.
Genau, das war quasi die Bedingung, die er dafür hatte, dass Urasawa den Manga überhaupt zeichnen darf. Nämlich, dass er sich, dass er in eine eigene Richtung geht. Und das ist er ja auch offensichtlich gegangen. Und das hat er gemacht,
weil Astro Boy selber, also Atom, spielt zwar mit, aber ist jetzt nicht unbedingt Hauptcharakter.
Ja, gegen Ende schon ein bisschen mehr.
Ich erinnere mich noch, da hatten wir, als wir in Kyoto waren, so eine Bleibe von so japanischen, ja, Gastfamilie quasi. Und dann haben die uns halt auch gefragt, so, mögt ihr Anime und so? Und den Anime, den die kannten, war halt Atomy. Also,
ja.
Und ich hatte die ganze Zeit so, also es ist ein ultra bekannter Anime-Manga, was auch immer. Habe ich noch nie gehört. Und dann fiel mir irgendwann auf, warte, der heißt bei uns ja Astro Boy.
Ja, genau. Ja, das ist manchmal problematisch, wenn man mit Personen über Manga redet.
Ja, das ist wirklich das Allerwichtigste. Falls ihr nach Japan fliegt, merkt euch, dass Astro Boy dort Atomy heißt.
Ja. Ich möchte mal eine Frage stellen, die ich bisher bei jedem Manga gestellt habe. Was bedeutet es, ein Mensch zu sein?
Das steht tatsächlich in meinen Notizen auch.
Okay, witzig. Okay, aber das ist, glaube ich, halt das, worum es so ein bisschen da geht. So, also, weil auch wirklich diese Hauptfigur Gesicht, du unterscheidest ihn manchmal von einem Menschen, wenn man sieht, was er für Geschosse abschießen kann oder wenn er, wenn er statt Tee irgendwas anderes trinkt. Obwohl die auch meistens Tee trinken, um sich anzupassen in die Menschenwelt. Ja. Aber im Grunde genommen sehen die halt aus wie Menschen.
Die haben auch alle Existenzkrisen wie Menschen.
Ja.
Ja.
Der eine Roboter, der gerne Piano lernen will, aber dann halt merkt irgendwie, dass er ja ein Roboter ist und die eigentlich nur reproduziert, aber irgendwie reproduziert er ja doch nicht und Menschen reproduzieren ja auch die ganze Zeit. Ah!
Ja. Also der größte Unterschied ist eigentlich in der Programmierung der Roboter festgelegt und an ihrer künstlichen Intelligenz, stimmt, nämlich, dass sie keine Menschen verletzen dürfen.
Genau.
Aber wenn sie so perfekt wären, dass sie auf einmal Menschen sind und Menschen töten ja auch und dann töten ja Roboter, ist alles viel zu kompliziert.
Ja, also, darauf läuft es auch noch ein bisschen hinaus.
Genau,
ja.
Aber also das Schöne an dieser Geschichte ist, wie Pluto ist, würde sagen, von den bisherigen Titeln, vielleicht Asadora ausgenommen, der einfachste. Also die Geschichte ist die einfachste, die geradlinigste, auf jeden Fall. Aber die Konzepte, die da stehen, sind halt auch nicht alle super einfach. Und ich weiß nicht, ob Tezuka alles da drin hat. Ich kenne Astro Boy jetzt nicht so gut. Aber wenn ich überlege, aus der Soziologenbrille, so das Erste, was man sich fragt, da geht es ja ein bisschen um sozialen Aufstieg. Roboter kann man so ein bisschen als die Unterschicht so ansehen. So teilweise, besonders die großen Roboter. Weil viele leben denn in Häusern, die viel zu klein sind mit sehr vielen Kindern oder sind als Butler angestellt und haben diese schlechten Jobs. Und gibt es denn irgendwie die Möglichkeit aufzusteigen? Ich glaube nämlich, Roboter wollen auch eins zu eins mit Menschen leben in der Serie, aber können es nicht so genau.
Es geht ja auch um diese Roboterrechte, die in der Welt dann scheinbar nach und nach entwickelt wurden. Und da kann man sich natürlich auch vorstellen, wie das in unserer Welt sein würde, wenn Roboter irgendwann mal menschenähnliches Bewusstsein erlangen, ob es dann auch Roboterrechte geben würde oder wie man das handhaben würde. Also.
Und sowas Ähnliches gab es ja schon in unserer Welt. Ich meine, das ist jetzt total zynisch, aber guck dir in den USA an, wann irgendwann irgendwann durften Frauen wählen, irgendwann durften schwarze Menschen wählen und so ähnlich geht es da dem Pluto auch. Und was passiert dann? Natürlich gibt es auch einen Pluto, einen Menschen, der Adolf heißt und Roboter hasst. Also ja, sehr viele Parallelen.
Aktuell diskutiert man darüber, KIs von Autos, falls es einen unausweichlichen Unfall gibt, wen sollte das Auto töten? Die alten Menschen oder die Jungen?
Ja, tatsächlich, das ist ein wichtiges Problem.
Ja,
ein Grund, der oft gegen die Zulassung ist, weil solche Fragen dann rechtlich nicht so einfach zu klären sind.
Und dann hat sich halt irgendwann dieser Ethikrat gedacht, ja nee, wir können uns nicht anmaßen, das zu entscheiden. Jetzt lassen wir einfach alle Menschen auf der Welt abstimmen, wenn sie töten würden, wenn sie die KI wären. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch, glaube ich, mitmachen.
Richtig Bock drauf.
Auch das ist ja eigentlich ein Thema, was in Pluto aufgegriffen wird, weil es später einen Roboter gibt, der quasi die Menge der gesamten menschlichen Bewusstsein abbilden soll.
Ja.
Und da fragt man sich natürlich, was kommt dabei heraus? Und, der Roboter weiß es selber nicht, weil er einfach gar nicht erst aufwacht.
Sarah, wo wir gerade beim Thema Soziologie waren. Hast du diesen Manga genauso gesehen? Hast du dir auch gedacht, hier geht's um sozialen Aufstieg? Also ich nicht.
Also, Ich sag mal so, mein Wissen über Pluto bezieht sich auf die Inhaltsbeschreibung und mein Wissen über Astro Boy bezieht sich auf die Inhaltsbeschreibung und darauf, dass ich weiß, wie der aussieht.
Ja, ist bei mir genauso.
Also ich habe null Wissen, aber während ihr gerade geredet habt, habe ich mir gerade Pluto auf die Einkaufsliste gesetzt.
Also ich kann sagen, als jemand, ich, bevor ich den Podcast gemacht habe, war Pluto so der Manga, auf den ich am wenigsten Lust hatte zu reden, obwohl ich den mir mal gekauft habe, Grüße an Anime-Spiegel, gebraucht. Und irgendwie, weiß ich, dachte ja, Science-Fiction-Roboter ist nicht so mein Thema. Aber das ist fast der Manga, den ich am schnellsten lese. So, also da denke ich mir, oh Gott, ich will das Nächste. Weil, also, ich habe gesagt, der am einfachsten zu lesen. Also, wenn jemand einsteigen will in Urasawa, wird gar nicht so blöd, mit Pluto anzufangen. Weil, weiß nicht, das kriegt man gut weg. Das Einzige, man sollte so ein bisschen was über Science-Fiction wissen, weil das habe ich mir aufgeschrieben. Ich glaube, jemand, der noch nie vorher was Sci-Fi gesehen hat, ein Sci-Fi-Manga, Sci-Fi-Anime, könnte Probleme haben, weil erklären tut der Manga nicht ganz so viel. Man, der wirft dich halt schon direkt rein in die Welt.
Ja, aber es ist ja trotzdem keine, es ist ja eine relativ Standard-Science-Fiction-Welt.
Ja, also
man muss jetzt
genau
nicht tiefen Wissen haben.
Also Düsseldorf sieht auch genauso aus, wie es dann wohl. Vielleicht ist das eine Kritik an dem an der Einfallslosigkeit der Menschen. Das denke ich generell, auch bei gerade bei 20th Century Boys. Also Urasawa muss halt eigentlich ein richtig schlechtes Menschenbild haben. Weil irgendwie, ich habe immer das Gefühl, vielleicht ist auch mein Menschenbild, was ich auf Urasawa projiziere, und meins ist sehr, sehr schlecht. Auf jeden Fall sind bei ihnen die Menschheit ganz, ganz häufig irgendwie halt Idioten. Also bei 20th Century Boys halt die halt einfach an diese quasi sechsjährige Kinderstory glauben. Und hier halt auch. Ganz am Anfang stirbt halt so ein Roboter, der in irgendeinem Krieg halt total der Kriegsheld war. Und die Menschen verehren den halt so wie so ein Gott. In Billy Bat später verehren die Menschen halt irgendwie Graffiti von der Fledermaus wie so ein Gott.
Naja, aber prinzipiell, also, er hat ja recht in dem Sinne. Ja. Also, ne? Also, ich meine, die Menschheit, ja, wir haben viele Errungenschaften freigeschaltet, sag ich jetzt mal. Aber prinzipiell in wichtigen Situationen verhalten wir uns schon sehr oft wie Idioten. Also ich meine, da braucht man sich ja nur die aktuelle Pandemie angucken. Menschen verhalten sich gerne wie Idioten einfach. Also von daher, der hat schon recht.
Es gab aber auch irgendwo diesen Artikel, der für recht viel Aufsehen gesorgt hat, wo irgendwelche, was waren's, Philosophen vielleicht? gewarnt haben, dass diese Generation die erste sein könnte, die dümmer ist als ihre Eltern.
Die erste, okay.
Ja.
Der Meinung bin ich zwar nicht, dass es die erste wäre, aber okay. Also hoffentlich nicht, aber ja, also ich kann das halt schon verstehen. In seiner Doku meinte er zum Beispiel auch, dass er auch sehr selbstkritisch ist. Das merkt man auch. Er ist halt super perfektionistisch auch und so. Und vielleicht ist er auch so ein bisschen, also vielleicht ist er auch so ein Mensch, der auch für sich selbst sieht, dass er auch nicht immer die richtigen Entscheidungen trifft. Und dass er das halt auch so ein bisschen in seinen Mangas dann auch widerspiegeln lässt. So, wir sind halt nun mal nicht allwissend. Und manchmal wissen wir auch, dass wir uns bescheuert verhalten, aber wir wissen in dem Moment nicht, wie wir uns anders verhalten sollen. Und deswegen, das spiegeln die Mangas halt meistens ganz gut wieder, finde ich.
Und gerade bei Pluto geht es ja darum, dass die Roboter menschlich werden. Die Frage ist halt, ist das gut, wenn die menschlich
werden? Ja, genau.
Werden?
Ja, das ist eine gute Frage auf jeden
nicht
Fall.
Nicht alles, was die Menschen machen, ist gut.
Es bringt viele positive Dinge, es bringt aber auch Probleme mit sich.
Und ja. Genau.
Hey, lest Pluto, der erschien schon 2010 in Deutschland und da kommt man auch noch gut ran. Also,
ja, und 8 Bände geht ja auch noch voll.
Ja, mein Manga-Laden hat den auch noch gehabt. Also ich gehe da zu den anderen Urasawa-Manga, ist ja wenig überall ausverkauft.
Oh wow, ich habe irgendwie 1,5 Bände gelesen und ich bin durch den Urasawa-Werk schon quasi fast 25% durch.
Ja.
Das ist ein ganz neues Gefühl.
Und darüber haben wir nur so halb geredet. Also was macht den Urasawa so besonders? Der hat mindestens 4 sehr bekannte, sehr beliebte Werke. Und 3 davon sind in sehr vielen Top-Listen in den Top 20 Manga aller Zeiten.
Vor allen Dingen auch sehr lange Werke. Also 5 Werke, die an die 20 Bände oder mehr haben.
Und das schafft halt fast keiner.
Ja. So. Und wie schafft er das? Er hat selbst in der Doku gesagt, nachdem er Billy Bat fertig gezeichnet hat, das ist das erste Mal in 33 Jahren, dass ich keine Deadline habe.
Und dann hat er Asadora angefangen.
Genau. Die Doku endet und beginnt ja damit, dass er quasi sagt, seit er klein war, hört er die ganze Zeit eine Stimme, die ihn immer ausschimpft, wenn er nicht zeichnet. Und er muss immer weiter zeichnen, weil die Stimme sonst zu stark wird. Also es scheint wirklich sehr tief psychologisch in ihm verankert zu sein, dass er Manga zeichnen muss.
Er hat ja auch in seiner Doku zum Beispiel gesagt, dass, warte mal, wie hat er das ausgedrückt? Genau. Er hat gesagt, dass wenn Manga-Zeichnen sein Leben verkürzt, ist das ja nicht schlimm, weil dann hat er zumindest halt was gemacht so in seinem Leben. Es ist für ihn völlig in Ordnung, wenn Manga-Zeichnen ihn quasi kaputt macht, aber solange er halt seine Geschichten zu Papier bringen kann, ist das für ihn halt völlig fein und das fand ich echt krass.
das ist ziemlich japanisch.
Die Japaner sind so schlimm. Also ich habe jetzt ja schon zwei, dreimal Togashi erwähnt. Ich finde Togashi, der hat auch zwei Serien, die so riesengroß sind, gemacht. Level E ist halt in Japan, glaube ich, auch nicht so total unbeliebt. Und der hat sich auch komplett kaputt gemacht. Rücken ist auch komplett kaputt. Diese ganzen Mangaka, die es halt schaffen, mehrere Serien zu zeichnen, die höchstwahrscheinlich auch alle Genies sind, machen halt irgendwo ihren Körper damit kaputt.
Ja. Das ist schlimm. Genauso in der Hideaki Anno-Dokumentation, die ich letztens geguckt habe, wo er auch sagt, ja, eigentlich ist mir das Werk, woran ich arbeite, am wichtigsten. Wenn ich dabei sterbe, ist das okay, wenn das Werk dadurch besser macht. Oh, finde ich auch ziemlich krass.
Heftig, ey.
So, ich fand aber gerade sehr, sehr gut, dass ihr schon gemeint habt, so die Stimme in ihm, die ihm sagt, so du musst weiterzeichnen, weil diese Stimme, die gibt's ja wirklich in Billybat.
Genau.
Billybat ist im Prinzip dann ja Urasawa the Manga.
Kann man so sagen.
Ja, so ein bisschen. Um Otaquest zu zitieren, der schwarze Fleck in seiner Karriere.
Da würde ich nicht sagen, eigentlich ist es ja, also vieles, was in Billybat passiert, passiert auch in seinen anderen Werken. Nur in Billybat fällt irgendwie alles auf einmal. Ja. Also es geht um einen japanisch-amerikanischen Comiczeichner, der eine populäre Figur erschaffen hat, Billybat. Und dann stellt er auf einmal fest, oh, diese Figur gibt's ja schon in Japan. Habe ich sie vielleicht unbewusst plagiiert? Dann macht er sich nach Japan auf, und um den Typen zu suchen, der Billybat wirklich gezeichnet hat, und dann explodiert die Handlung plötzlich und es gibt Zeitsprünge, und am Anfang spielt es so 1940er Jahre, also als Japan noch von den Amerikanern besetzt war, und dann geht es im nächsten Kapitel plötzlich, wir erzählen mal einen Teil aus der Bibel nach mit Jesus und Judas, und danach die Mondlandung, auf dem Mond ist ein riesiger Billybat, warum ist auf dem Mond ein Billybat, wird natürlich erstmal nicht erklärt. Dann geht es in die Zeit der streitenden Reiche, 1600, vier Ninja und Nobunaga und was weiß ich, und später geht es noch um John F. Kennedy und was weiß ich nicht alles, also es ist schon...
Okay.
Und jetzt verstehe ich auch das Bild, was du in unsere Chatgruppe reingeschrieben hast für diesen Podcast, weil da hat halt auch jemand irgendwie den Billybat in die Erde reingeritzt.
Ja.
Und das ist dann ja eine Anspielung auch wieder an Billybat, der halt dann irgendwie so auf dem Mond und überall sonst angeritzt ist.
Genau.
Ja. Also warum ich auch Billybat am wenigsten gelesen habe von den ganzen Sachen, die wir haben, und mich abgehalten. Das Ding ist wahnsinnig teuer in Deutschland. Ja. Das war die Band 12 Euro oder so. Und es hat 20 Bände.
Das sind diese Nachdrucke, die sie gemacht haben. Die haben sie teurer gemacht.
Ah, okay, also es gab den mal vorher und dann
genau. Also es sind auch nicht alle Bände so teuer, sondern nur die, die sie nachgedruckt haben.
Okay, das wusste ich nicht. Aber es hat mich auf jeden Fall sehr, weil es halt normale Größe. Die anderen Manga, über die wir vorhin geredet haben, also bis auf Pluto, also kosten 20 Euro, aber das sind halt 2,5 Bände. So. Vielleicht manchmal ein bisschen mehr drin pro Band. Das ist irgendwie okay. Ja. Wie gesagt, ich habe da wirklich nur den ersten Band gelesen, deswegen ist da. Habe ich nicht so viele tolle Sachen. Ich habe mir halt aufgeschrieben, was spannend finde, so dieses Schwarz oder Weiß, worum es ja ganz viel geht. So, hast du die schwarze Fledermaus oder die weiße Fledermaus gezeichnet? Fragen eben vom ersten Band sehr, sehr viele Menschen. Also habe ich auch so das Gefühl, geht es da so ein bisschen wieder um dieses Spiel von Gut gegen Böse.
Vielleicht ist Bett halt auch eine Reinkarnation von dem Freund und Johann Liebert.
Ja, wahrscheinlich.
Aber ich kann auch einmal den Bulan, bevor die Leute was richtig sagen, ich kann den Bulan. Urasawa ist ja ein sehr großer Filmfan. Und der baut in sehr, sehr viele seiner Werke viele Referenzen ein. Und von dem, was ich gelesen habe, ist der Anfang von Billybat eine sehr, sehr starke Anspielung auf Chinatown, den Film aus den 70ern von Roman Polanski.
Ist nicht sogar Monster im Prinzip auch 1:1 irgendwie so ein Harrison Ford-Film?
Keine Ahnung.
Wo so ein Arzt halt flieht.
Indiana Jones. Nein.
Wenn Indiana Jones sein Arzt ist, vielleicht meine ich den, ja. Nee, Quatsch. Ich bin sehr verwirrt.
Okay, das wissen wir.
Bezieht sich nicht auf den Manga, genau. Also ich glaube, ich habe bei keinem Manga so viele Fragezeichen in den Notizen. Der Manga will natürlich auch so wirken. Ich habe mir auch aufgeschrieben, dass der irgendwie sehr surrealistisch ist. Also der hat halt schon sehr, sehr viel von Satoshi Kon.
Ja, definitiv.
In der Art, dass er dich halt versucht, maximal zu verwirren. Als er dann ja in dem ersten Band diesen Urheber gefunden hat von dieser Billy-Bad-Figur, sagt ja auch dieser Urheber so kryptisch: Hier ist das Bild von einer dreidimensionalen Tasse. Wie habe ich gelernt, die so dreidimensional zu zeichnen? Das muss ich ja von irgendwem plagiiert haben. Aber der muss es ja auch Dinge plagiiert haben. Ja. Und vielleicht hat er das von den Steinzeitaltermenschen, von den Steinwänden plagiiert. Aber auch die müssen das ja irgendwie von der Natur plagiiert haben. Ja. Und das bedeutet für mich quasi TLDR, er hat Billy Bat die Figur eigentlich auch nicht erfunden, sondern auch nur kopiert.
Ja, wahrscheinlich.
Ja. Ja, höchstwahrscheinlich.
Und der Manga macht nur solche Fragen. Selbst dieses Symbol Billy Bat. Was ist Billy Bat? Ist es eine Religion? Ist es der Kommunismus? Was ist
es? Und ich wette, es wird bis zum Ende nicht beantwortet.
Ich glaube auch nicht.
Aber worum es auf jeden Fall geht, ist so die Konsequenz von Handlungen auch viel später. Also, um mal ein bisschen vorauszugreifen, ohne viel zu spoilern, in dem zweiten Band oder in dem dritten Band geht es um so eine Schriftrolle, die durchs alte Japan transportiert werden muss, auf der auch Billy Bat drauf ist. Und da spricht Billy Bat auch mit der Figur, die diese Schriftrolle tragen muss. Und da irgendwann hat die Figur keine Lust mehr, die Schriftrolle zu tragen. Und dann redet Billy Bat auf die ein: Ja, willst du, dass das und das alles passiert? Und dann werden ganz viele schlimme historische Ereignisse aufgezählt, also Hitler, Stalin und irgendwelche anderen Sachen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es wirklich darum geht, wie schlimme historische Ereignisse zustande kamen und wie diese vielleicht verhindert werden könnten und ob es überhaupt gut ist, diese zu verhindern. Also in dem Sinne schon konzeptionell zumindest sehr spannend, finde ich.
Also ich habe eine sehr spannende Interpretation gefunden. Ich habe ein bisschen recherchiert und mir auch was angeguckt, was Leute dazu sagen. Und eine Interpretation war: Billy Bat ist im Grunde genommen einfach nur eine Kritik daran, dass Disney die Welt übernimmt.
Ja, das habe ich auch mega oft gelesen. Ich habe auch vorher ein bisschen geguckt, so, was schreiben die Leute dazu? Und mega oft kommt irgendwie Kritik an Disney oder allgemein so, Disney hat die Weltherrschaft und keine Ahnung was. Und ich so: Ey Leute, was ist hier los?
Das ist ja auch ein wiederkehrendes Thema in South Park.
Und im Simpsons-Film. Und was, keine Ahnung, ganz vielen Sachen. Um mal was Inhaltliches zu sagen, was mir eigentlich ganz gut gefallen hat, dass immer mittendrin, also Ruhm kann sagen, ob das weiter so ist, so Schnipsel von dem Billy Bat Comic kommen. Also man hat ja den Zeichner und das erste Kapitel ist ein Kapitel aus dem Billy Bat Comic, was man liest. Und Billy Bat ist halt irgendwie so ein Fledermaus, der, weiß ich, so ein detektivmäßiger Typ ist und man sieht so eine ganz witzige Geschichte und der leitet so ein bisschen die Geschichte voran. Und das finde ich ganz cool, so dieses Hin- und Her-Gespringe, auch um dann selber zu gucken, okay, oh, was bedeutet das denn jetzt? Das
war nicht. Ja, genau, es geht auch weiter. Also, allerdings ist es so, dass er, dass der Hauptcharakter Kevin oder wie er hieß, den Manga später ja nicht mehr weiterzeichnet, sondern seinen Assistenten abgibt, der wiederum auf die Forderungen von der Vertriebsabteilung eingeht und daraus quasi eine Art, ja, amerikanische Propaganda macht, wo die Chinesen und die Kommunisten die Bösen sind. Und ich glaube, das ist auch noch so ein Thema.
Das ist ganz spannend. Also die Kritik, also ich habe glaube ich schon mal erwähnt, die Serie wird sehr, also die wird sehr stark übertrieben. Die wird von Urasawa-Fans stark kritisiert. Ich glaube, meistens lese ich so, das ist das schlechteste Urasawa, aber es ist halt immer noch sehr gut.
Ich habe gelesen, dass es daran liegen soll, dass halt sehr, sehr viele Pausen gemacht hat, auch aus gesundheitlicher Natur und deswegen so quasi sein Momentum verliert, was für ihn ja mega wichtig ist zum Zeichnen.
Genau, gerade so am Ende habe ich auch gelesen, genau, dass er viele Pausen gemacht hat. Und das ist besonders halt so, wenn man es gelesen hat, so am Stück, wenn die Kapitel rauskommen sind, ein bisschen schwierig war. Vielleicht ist es auch anders, wenn man es am Stück liest. Mein einziger Kritikpunkt am ersten Band ist vielleicht, dass ich bis dahin den Hauptcharakter Yamagata nicht ganz so engaging finde, also wie Tenma oder wie Gesicht in Pluto. Also irgendwie ist der nicht so besonders, vielleicht will er es auch nicht sein.
Ich habe gehört, er macht doch eine ziemliche Entwicklung durch und soll angeblich ziemlich badass werden, was man am Anfang gar nicht denken mag, aber habe ich auch noch nicht gelesen. Also ich bin auf jeden Fall gespannt und das von den Sachen, die ich jetzt gelesen habe, wäre das, glaube ich, das, was ich am ehesten jetzt weiterlesen würde. Also 20th Century Boys mit Sicherheit auch, aber bei Billy Bat bin ich gerade, weil das Ende oder der gesamte Verlauf so kontrovers diskutiert, bin ja gespannt, wie ich es finden würde.
Ja, verstehe ich.
Bei mir, ich sehe das ähnlich oben. Vor denen wäre das jetzt auch das, was ich am ehesten weiterlesen wollen würde. Er ist dann ja quasi dann wieder in Japan. Seine Vergangenheit war ja, dass er quasi schon mal in Japan war, als Übersetzer für die Alliierten.
Ja.
Und hatte halt auch noch einen Kumpel, der da stationiert ist.
Ja.
Und plötzlich werden diese Panels halt so total so abgespaced, wie so ein Drogentrip. Und der Freund sagt halt irgendwie, ey, du hast mir jetzt gesagt, dass du das ja kopiert hast und du willst, dass ich schweige, also gib mir ein bisschen Geld. Und du fragst dich so, hey, warum erpresse ich ihn denn jetzt? Weil, also der Hauptcharakter sagt dann ja auch so, hey, aber ich weiß gar nicht, ob ich es kopiert habe.
Ja.
Und dann meint der Freund, ja, aber allein der Verdacht würde deine Karriere im Weg stellen, also gib mir Geld. Und das würde ja niemand machen. Und zwei Seiten weiter ist dieser Freund halt auf einmal tot und du denkst dir so, im Moment, hat Kevin jetzt seinen Freund umgebracht?
Ja.
Oder war das Billy Bat? Oder wer war das? Und dann sind auch andere Leute, die so sagen so, nee, es war ein Verkehrsunfall. Und dann halt so mit dem Augenzwinkern.
Jetzt weiß ich auch genau, was du meinst mit Satoshi Kon, weil das ist ja quasi Perfect Blue in a nutshell.
Ja, schon.
Ja, auf jeden Fall auch ein faszinierendes Werk. Ich weiß nicht, ob ich es genauso konsistent finden werde wie seine anderen, aber ich bin auf jeden Fall interessiert daran, es weiterzulesen.
So, und noch ein Fact aus der Urasawa-Doku, wo Urasawa sich selber interviewt.
Sich selbst reacted.
Da ist auch so eine Szene, das ist aus dem letzten Kapitel von Billy Bat. No Spoiler an dieser Stelle. Er hat auf jeden Fall 40 Minuten gebraucht, um die zu zeichnen. Und dann auf einmal ratiert er es komplett weg und meint so, ja, ich ändere jetzt den Kamerawinkel um 20 Grad weiter nach unten, damit es mehr aus der Sichtperspektive dieses Kindes ist. Und du denkst ja halt so, das hat er jetzt nicht wirklich gesagt.
Ich glaube, ein Teil der Leser, also würde sich einfach denken, ändert das irgendwas? Aber das ist halt der Grund, warum seine Manga so besonders aussehen und warum er so lange so erfolgreich ist, weil er sich Gedanken macht und halt nicht sagt, ja, es ist doch ganz egal, was im Hintergrund ist.
Kameramenschen verstehen diese Entscheidung.
Ja, ist so.
Ja.
Ja, und dann sind wir tatsächlich schon bei Asadola.
Genau, sein neuestes Werk.
Beginnt halt tatsächlich mit einem zu der Zeit auch eher so 8-jährigen Mädchen. Aber wir wissen halt auch jetzt schon wieder, weil Urasawa wieder irgendwie in der Gegenwart anfängt. Ich habe das mal ausgerechnet, ey. Asa, wenn sie wirklich die Heldin ist, in der Gegenwart ist sie wie alt? Irgendwie 60 Jahre? Und die Geschichte beginnt halt, als sie 6 ist. Irgendwo so halt auch wieder in 1950ern.
Ja, genau. Die Geschichte beginnt halt damit, also am Anfang, ganz am Anfang sieht man Olympischen Spiele 2020. Es gibt eine riesige Katastrophe. Alles brennt. Wird nicht weiter erklärt. Und dann geht es zurück nach 1959, also 5 Jahre vor der ersten Olympiade in Japan. Es geht halt um ein Mädchen, das Asada Asa heißt, also daher kommt auch teilweise der Titel. Und im Jahr 1959 gab es in Japan einen sehr großen und tödlichen Taifun, bei dem 1,5 Millionen Menschen obdachlos wurden. Und der Ise-Bucht-Taifun, und in den gerät auch sie rein. Allerdings erlebt sie den nicht direkt mit, weil sie da in einem Container eingeschlossen ist.
Mit dem Typen, der sie entführt hat und später ihr Lehrmeister wird.
Ja. Genau. Und dann kommt sie raus und merkt dann, oh, ihre Familie ist in Gefahr. Und oh, es ist ein großes Monster da. Der größte Teil von ihrer Familie ist plötzlich weg. Es sind nur noch von ihren 17 Familienmitgliedern oder so 3 am Ende übrig. Und dann gibt es einen Timeskip ins Jahr der Olympiade 1964, und dann ist es da so ein Mix zwischen sie will herausfinden, was es mit diesem Monster auf sich hat und was mit ihrer Familie passiert ist, und andererseits für Urasawa untypisch gibt es dann auch so ein bisschen Familienleben, Schulleben, und allein dadurch, dass man ein junges Mädchen als Protagonistin hat, wirkt das schon vom Grundton deutlich anders als die anderen Manga, fand ich.
Sarah, eine Frage.
Ja.
Musst du jetzt gerade auch die ganze Zeit, wie der Wind sich hebt?
Ja.
So wegen Flugzeug.
Ich wollte es gerade sagen. Als ich weitergelesen habe, und ich glaube, das geht ja so ab Band 2 los, dass dieser Timeskip ist und sie dann halt auch so mit Flugzeugen zu tun hat und so. Hm. Und ich saß auch gelogen, so da wird das jetzt so ein Wie der Wind sich hebt Ding. Habe ich jetzt wirklich zwei Podcast-Aufnahmen hintereinander, wo es darum geht, dass Leute Flugzeuge abnörden.
und dass es eine schwere Naturkatastrophe gab. Bei Wie der Wind sich hebt war das ja dieses Kanto-Erdbeben.
Ja, stimmt. Oder so. Ja, also musste ich auch sehr dran denken. Vor allem, also ich war erst ein bisschen verwirrt, weil ich habe nicht so richtig verstanden, wo der Manga hin will am Anfang. Also, weil Band 1 ist halt komplett, sie wird entführt, obwohl sie eigentlich gar nicht entführt werden sollte, sondern jemand anders. Und ihr Entführer ist aber eigentlich nur so ein total trauriger Typ, der im Krieg halt gedient hat und jetzt nicht klarkommt mit seinem Leben. Und er braucht halt unbedingt Geld und deswegen wollte er sie halt entführen. Und dann erfährt er aber, ja scheiße, die ist halt irgendwie eine unter 12 Geschwistern oder so. Und ihre Eltern vergessen sie auch ständig. Deswegen werden die sowieso nicht merken, dass sie nicht da ist. Also richtig strange. Und dann im zweiten Band halt dann der Timeskip, wo sie dann plötzlich 17 ist und mit Flugzeugen rumhantiert und keine Ahnung was, war ich sehr verwirrt drüber. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, so von den Mangas, die ich jetzt von Urasawa gelesen habe, ist das der mich am wenigsten catcht, weil er einfach,
Sarah, tu mir das
nicht an. Es tut mir leid, aber so momentan, ich habe halt jetzt zwei Bände gelesen und momentan denke ich mir so, worum geht es? Und ich weiß nicht, ich finde sie auch nicht so wirklich sympathisch, keine Ahnung.
Auch ich finde sie ultra sympathisch.
Ich
finde
sie super sympathisch. Überhaupt nicht, die ist hammerlangweilig irgendwie, ich weiß nicht.
Was?
Ja.
Weißt du, allein so kurz vor diesem Timeskip, hat ihr Lehrmeister, hat sie ja quasi mit ins Flugzeug gesetzt und im Flugzeug sollte sie eigentlich nur irgendwie Luftballons aufblasen und die an quasi diesen Notrationen befestigen, um die quasi den Leuten zuzuwerfen, die von dem Taifun von Straßen und so weiter abgeschnitten sind und deswegen sonst da verhungern würden und irgendwie auf ihren Dächern halt hocken und so. Aber dann kommt ja heraus, dass dieser Lehrmeister dieses Flugzeug ja quasi seinem ehemaligen Chef gestohlen hat und der hat ihn dabei angeschossen und verwundet und er verblutet quasi gerade als Pilot dieses Flugzeugs. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in einem Flugzeug saßt, aber wenn der Pilot verblutet, ist das immer schon mal ziemlich kacke.
Ein bisschen. Ich glaube, das kannst du dir auch denken, wenn du noch nicht.
Ich glaube auch.
Und dann kommt sie ja auf die Idee, ja, also eigentlich kann ich dieses Flugzeug ja auch selber steuern. Und das finde ich so, das ist so eine super tolle Charaktereigenschaft, die wir auch jetzt in der näheren Vergangenheit immer wieder sehen. Also in Erwig and the Witch sehen wir das zum Beispiel, den neuesten Ghibli. Oder auch in The Promised Neverland. Das ist halt so einfach so Kindercharaktere, die ultra fix im Kopf sind. Also es geht dann ja so weiter, dass sie sich dann in den Kopf setzt, nachdem sie dieses Flugzeug gelandet bekommen hat, dass sie dann meint so, ja, also ich will jetzt weiterfliegen. Du kannst deine Lizenz erst irgendwann mit 16 machen. Und dann meint halt der Lehrmeister, ja, okay, wenn du es irgendwie schaffst, diesen Besitzer von dem Flugzeug dazu zu überreden, dass er es dir überschreibt, dann ist das jetzt ein Geburtstagsgeschenk zum 8. Geburtstag. Und dann meint sie halt so, ja, hier ist ein Koffer mit Drogen drin, der hat Dreck am Stechen.
Ja.
Ich erpresse jetzt einen 14-jährigen Mann, der gerade als Drogenschmuggler aufgefallen ist, der kurz zuvor meinen Lehrmeister angeschossen hat, fast tödlich verwundet, und ich erpresse den jetzt halt einfach.
Ja, es ist sehr wunderbar charmant, auf eine Weise, wie man es aus seinen anderen Werken nicht
kennt. Und sie schafft es!
Genau. Also ich möchte sagen, es ist auch die erste Szene, wo ein älterer Mann ein kleines Mädchen entführt, wo der Mangaka es dann schafft, die Szene trotzdem irgendwie charmant darzustellen. Und das muss schon einiges über ihren Charakter aussagen.
Ja, das auf jeden Fall. Ich muss ganz kurz einmal einspringen. Der Bulak gesagt, Promised Neverland zeigt, dass die Charaktere fix im Kopf sind. Nicht in Staffel 2 des Anime.
Über den Anime reden wir lieber nicht.
Ja, also, und um den Bruder nochmal zu ärgern, natürlich habe ich mir aufgeschrieben, dieser Anime ist wholesome, ja, genau. aber ja, aber das auch der Zeichenstil, die Art der Erzählweise, es wirkt halt schon stark wie so ein Isao Takahata-Film, also wie so ein Studio Ghibli-Film.
Ich glaube, das ist auch mein Problem mit dem Anfang von diesem Manga. Der wirkt halt so lost. Halt so wholesome, halt so, Ich lese den jetzt halt mal so. Und das ist nicht das, was ich von Urasawa halt lesen will, sondern ich will Spannung, ich will interessante Charaktere, die crazy shit machen. Keine Ahnung.
Und keinen Shoujo.
Ja, aber so ein bisschen bekommst du das da, finde ich schon. Also, der ist anders als die Manga da vorhin auch dazu aufgeschrieben. Hey, man hat Bock auf Urasawa und man hat Monster gelesen und fand's gut. Ich glaube, ich würde nicht Asatora als zweites empfehlen, weil der halt, also, weil das ist halt nicht das, was er vorher gezeichnet hat. Aber ich glaube, dass der Manga gut wird. Erstens, bisher habe ich noch nichts gesehen, wo ich sagen würde, boah, das gefällt mir nicht oder das ist komisch. Weil auch diese Charakterinteraktion in dem Dorf und so, das macht einfach Spaß zu lesen. Das ist auch nicht dieses typische 0815-Trope-mäßige, was du aus anderen Serien kennst, sondern die zum Beispiel die Beziehung von ihr und dieser Chefin von der Bar, wo die denn unterkommt.
Weil sie für die Zuhörer ja ihre Eltern verloren hat.
Ja, genau. Hat sehr, sehr viele unterschiedliche Ebenen, die einfach total spannend auseinander zu klamüsern oder wie man das sagt sind. Und wo ich glaube, also hey, wir haben bei Billy Betty Pausen uns drüber geredet. Bei Asadora hat Urasawa gesagt, ich mache nach jeder Arc 3 bis 4 Monate Pause zur Recherche. Bestimmt auch ein bisschen wegen seiner Gesundheit, aber auch zur Recherche. Und ich glaube, das hilft dem Manga extrem. So zu zeigen, hey, ich will das und das machen. Und auch wenn er gesagt hat, das kann Urasawa, natürlich ist das ein Urasawa, da tauchen da irgendwelche komischen Monster auf, die
die wie eine Kindheitsfantasie wirken.
Ja. Und Olympia in Japan verhindern wollen. Das wissen wir nicht, ob sie es wollen, aber halt irgendwie das angreifen, keine Ahnung.
Naja, die Verschwörung aus Monster.
Ja.
Ja. Aber ich glaube, dass japanische Leser, die den Manga gelesen haben, von dem Tonwechsel nicht so sehr schockiert waren, weil also der Titel Asadora, so heißen ja eigentlich die japanischen Morgendramen von NHK, die seit 50 Jahren laufen. Und eigentlich in jedem einzelnen davon geht es um eine junge Frau eigentlich, am Anfang oft noch ein Kind, die irgendwelche schrecklichen Erlebnisse durchmacht, aber optimistisch bleibt und nie aufgibt, was dann am Ende zu einem Happy End führt. Und ich glaube, an den Grundton von diesen Morgendramen wollte sich Urasawa auch anlehnen. Und ich muss auch sagen, also natürlich ist es in Hinsicht der Mystery-Elemente und so absolut kein Morgendrama, aber von der Protagonistin könnte ich mir jetzt 100% vorstellen.
Also, ich glaube, mein Hauptproblem war der Timeskip, weil ich fand sie als Kind halt gut, aber ich fand sie dann als Teenie nicht mehr gut. Also, das, was Dimbula halt am Anfang meinte, dass sie halt so keck ist und so fit im Kopf und keine Ahnung was, das wirkt als Kind halt viel cooler als dann als Teenager mit 17 oder so. Und deswegen war ich dann voll raus.
Weil du dich an deine eigene Zeit als 17-Jährige erinnert hast und dich dann abgrundtief gehasst hast.
Nee, das stimmt nicht.
Und als 17-Jährige kannst du deine Idol-Story mit reinpacken.
Ganz wichtig.
Ich sag nicht, dass ich lüge.
Ja, also ich weiß nicht, vielleicht werde ich ja auch noch warm mit dem Manga. Aber so Band 1 fand ich ganz gut. Ich mochte auch die Chemie so zwischen ihr und diesem Typen da, dem Entführer. Vor allem, weil er auch so ein bisschen, also ich hätte am Anfang auch gedacht, dass es ein bisschen mehr noch halt um die beiden geht, weil er halt so als gefallener Kriegsheld sozusagen, der früher halt im Krieg Pilot war und danach halt nichts mehr hinbekommen hat. Das ist ja auch eine Sache, die halt relativ häufig so in der Popkultur vorkommt, gerade auch in Japan. So dieses, dass man danach, nach dem Krieg halt gar nicht mehr weiß, was man mit sich anfangen soll. Das fand ich halt sehr cool. Und dass dann der Timeskip auf einmal kam, da war ich dann halt so, oh, okay. Obwohl es natürlich halt schon typisch ist für Urasawa, war ich davon, glaube ich, einfach ziemlich schockiert. Aber mal gucken. Also es sind ja derzeit 4 Bände draußen. Und ich habe erst 2 gelesen. Also mal gucken, was da noch kommt.
Und vor allem, je nachdem, wie lange der jetzt geht. Also wenn der wie Billy Bat irgendwie 8 Jahre geht, dann sind wir im Jahr 2026. Dann ist Urasawa wie alt?
Er ist jetzt 61, also ist ja dann knapp 70.
Ja, ich glaube, dann war es.
Wir können ja einen neuen Podcast zu seinem 70. Geburtstag machen.
Ja, das Problem ist, dann haben wir wahrscheinlich kein neues Thema, weil das ist eventuell sein letztes Werk.
Tja,
Eigentlich bin ich mir sicher, dass er irgendwann noch was zur Musik macht. Er hat ja irgendwie so eine Kurzgeschichtensammlung mal mit Manga, Kurzgeschichten zur Musik gemacht. Und der ist halt so ein krasser Musik-Nerd. Und halt wirklich so ein Anime-Manga, in dem es nur um Musik geht.
Vielleicht macht er ja auch einfach noch was dazwischen. Also vielleicht denkt er sich irgendwann dann in dieser Pause so, okay, das mit der Pause war doch eine dumme Idee, ich muss noch irgendwas anderes machen. Das kann ich mir bei ihm auch gut vorstellen.
Ja.
Er macht ja eh immer gern zwei Sachen gleichzeitig, genau. Von daher.
Oder halt, er ist halt schon in der Rente und ja. Zeigt trotzdem noch weiter.
Halt so Ghibli-like, so, ich höre auf. Ja. Ach so, nee, doch nicht.
Ja. Ja, aber was auf jeden Fall auch noch erwähnt werden muss, seine Manga-Dokus sind verdammt gut, die sollte man unbedingt gesehen haben.
Ja,
gibt mittlerweile auch, glaube ich, 5 Staffeln, wo 20 verschiedene Mangaka, viele im Westen recht bekannt, andere eher unbekannt, interviewt werden und auch der ganze Entstehungsprozess ihrer Manga und die Arbeitsschritte werden gezeigt. Das ist wirklich sehr spannend, wie unterschiedlich die einzelnen Mangaka zeichnen. Und, ja, sehr sympathisch, sehr lehrreich.
Da merkt man auf jeden Fall auch, was er halt auch für ein sympathischer Typ ist, dass er das halt auch so lange schon durchzieht und halt auch andere Mangaka einfach vorstellt und so. Finde ich halt auch mega sympathisch und er kommt halt auch da mega gut rüber. Also
genau.
Ja. Tut mir jetzt auch mega leid, dass ich so springe, aber mir kommt gerade dieser Gedanke, Shin, du meintest so von einer halben Stunde, typischer Dimula-Satz, bei Billy Bat, dass du es so cool fandest, dass der quasi ja mit diesem fiktiven Manga quasi startet, diesen ja. Billy Bat-Manga, den ja der Kevin, der erste Protagonist, quasi gezeichnet hat. Genauso ein Manga, das ist der aktuellste von Inyo Asano. Dieser DDD Dead Destruction Dingens da. Der hat das auch. Dass der quasi so ein Manga, der quasi fast so ist wie Doraemon, quasi immer so damit startet und damit endet und so. Und halt auch dann quasi immer dieser Blick quasi immer ist, dass die zweite Szene quasi immer die ist, wie irgendein Charakter gerade diesen fiktiven Manga liest. Und dieses Werk von Inyo Asano ist halt auch sehr, sehr so, so irgendwie regimekritisch.
Ja. Und es sind beides sehr gute Manga.
Das stimmt. Ja. Kam ich nämlich gerade drauf, weil es auch eine Folge gibt von Urasawa Naoki no Manben, wo er über Inyo Asano spricht.
Das stimmt.
Genau.
Das sagte ich ja ganz am Anfang zu diesem Podcast. Und damit drehen wir uns gerade so ein bisschen auf unser Ende zu.
Ja, was vielleicht noch zu erwähnen ist, vor etlichen Jahren wurde zu Pluto eine Anime-Adaption angekündigt, man hat lange nichts gehört. Das neue Studio vom ehemaligen Madhouse und MAPPA-Gründer steckt dahinter, aber er ist mittlerweile auch schon relativ alt. Aber vielleicht hören wir ja wirklich mal was von einer Pluto-Anime-Adaption, ich würde mich freuen.
Genau, weil das ist halt das Ding, der einzige, also von den großen Serien, die einzige Serie, die jetzt mal Anime umgesetzt wurde, war Monster. Und der Anime war auch großartig.
Master Keaton wurde auch umgesetzt und Yavala.
Genau. Ich habe ja von den großen, über die wir geredet haben. Ja, genau. Von den Yavala und Master Keaton kennt man bei uns in Deutschland nicht. So, gibt es die überhaupt in Deutschland? Ich glaube nicht.
Nee. Die Sache ist, ihr werdet halt jetzt denken, dass wir irgendwie unsere Themen halt für solche Zufälle irgendwie planen. Weißt du, wir reden hier auf einmal über Ghibli. Unser letztes Thema im Podcast war Ghibli. Naoki Urasawa, es wurde gerade angekündigt, dass irgendwie ein Anime zu einem seiner Werke kommen soll.
Was?
Ach, was?
Ja, wirklich. Es ist noch so ein ganz schwammiges Gerücht. Also ich meine, Urasawa selber hat das auch angekündigt. Aber also es ist halt noch ultra schwammig.
Also ich habe immer gehört, 20th Century Boys wurde genannt als unverfilmbar als Anime. Das wurde aber auch mal zur Vinland Saga gesagt. Soweit ich mich erinnere.
Also 20th Century würde ich sehr gerne als Anime sehen.
Ja, da gibt es eine Real, also so J-Drama zu.
Stimmt, ja.
Ja, das gibt es. Billy Bat, von dem, was ich darüber weiß, glaube ich, wird wirklich ein bisschen schwierig.
Ja, also wenn du nur einen Arc machst, ist es, glaube ich, auch 20th Century Boys locker machbar.
Also bei Asadora könnte ich es mir noch am ehesten vorstellen, weil es halt ein sehr familienfreundliches Werk ist. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Sender wie NHK, die Asadoras machen, auch dazu ein Anime in Auftrag geben könnte.
Plot-Twist, Studio Ghibli animiert den dann. Oh. In 3D.
Oh, bitte nicht. Also,
Dimbula, eine wichtige Frage ist, werden wir so einen Manga-Podcast nochmal machen? Und wer entscheidet denn, bei welchem Manga kann wir sowas machen?
Du willst natürlich jetzt aus mir den Satz rausbekommen, dass ihr das in den Kommentaren könnt.
Du kennst mich, ja.
Also, wir stimmen über unsere kommenden Themen immer sehr, sehr basisdemokratisch ab. Das läuft dann so, alle schmeißen Themen rein und dann sagt einer, okay, ich setze das Thema jetzt um und dann ist es entschieden.
Und da muss er noch drei Leute finden, die das mitmachen wollen und dann ist fertig.
Aber ich meine, das ist ernst, ich hab wirklich Spaß gemacht, so viel zu lesen, wenn es halt irgendwelche Mangaka gibt, die Hörer von Adihabra, über die wir gerne was sprechen wollen, könnt ihr ja gerne mal vorschlagen. Ich meine, vielleicht schlägt ja einen auch Yoichi Takahashi in Tsubasa-Mangaka vor. Und dann müssen wir 8 verschiedene Camp Tsubasa-Serien plus Hungry Heart Wild Striker, auch eine Fußballserie, lesen.
Ich brauche auf jeden Fall jetzt erstmal eine Pause, weil die letzten 2 Podcasts waren sehr rechercheintensiv. Du stimmst mir bestimmt zu.
Ist doch Season Preview erstmal.
Ja, und das ist das Problem. Das ist genau das Problem, wenn dieser Podcast erscheint. Wir nehmen den gerade am 29. Oktober auf. Wenn er erscheint, dann ist der
Oktober.
Also entweder du lebst in der Vergangenheit oder in der Zukunft.
Es gab ein Timeskip.
Es gab ein Timeskip, scheiße.
Ich korrigiere mich. Heute ist der 29. März. Und dieser Podcast, wenn er erscheint, ist der 4. April. Und das bedeutet, dass quasi am 18. April unser nächster Podcast erscheint. Genau 2 Wochen später, da reden wir über die ersten 4 Anime aus der Frühlingsseason, in die wir mal reinschauen. Das machen wir dann für die nächsten, ja, so 4 bis 8 Wochen. Und dann gibt es tatsächlich wieder einen Tee-Podcast. Und vielleicht mit eurem Mangaka. Also haut in die Tasten, macht uns ordentlich Vorschläge. Wenn ihr dabei seid, gebt dem Video, falls ihr bei YouTube schaut, gerne auch mal einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. Das hilft uns wirklich sehr, sehr viel, weil es motiviert. Und es ist einfacher, irgendwie coole Gäste wie den Ruben zu finden für den Podcast, von dem er schon mal gehört hat.
Ja, ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt eingeladen werde, kriege ich so viel Fame. Das war auch der einzige Grund, warum ich zugesagt habe.
Ja, das ist doch der normale, also erst bist du bei Anihabara, dann bist du bei Ninotaku und dann bist du Herrscher der Welt.
Ich wollte gerade sagen, in der nächsten Podcast-Folge am 18. April haben wir dann auch Ninotaku zu Gast.
Ich muss meine Stimme in Imitation noch üben.
Bis dahin sind wir raus. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ihr diesen unheimlich aufwendigen Podcast mitgemacht habt.
Jo,
falls
ihr
nichts mehr zu sagen habt, würde ich sagen, wir sind raus. Ciao.
Tschüss.